Letzten Jahr im September, nee, es war im September, genau, im September waren wir auf einem Serbien-Einsatz und ich glaube, auch im September schon oder im Oktober haben wir dann hier darüber berichtet auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Auf jeden Fall wird auch dieses Jahr wieder ein Einsatz nach Serbien stattfinden und ich habe euch die Flyer mitgebracht. Ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt oder mir nicht die Zeit so eingeteilt, dass ich sie noch habe falten können. Die liegen also so als DIN A4. Zettel so aus da hinten und eigentlich gehören sie so als Flyer. Gedacht, das ist also der Flyer für unseren Einsatz jetzt auch wieder im September vom 2. bis 9. Wer also Interesse hat, auf so einem Serbien-Einsatz mit dabei zu sein, der kann sich bei mir melden, beziehungsweise dann auch zu den Vorbereitungstreffen kommen, die hier auch beschrieben sind. Und ihr dürft die auch weitergeben an Menschen, die so einen Einsatz, so eine Hilfe, Serbien-Hilfe unterstützen wollen, spenden wollen. Das findet alle Informationen dazu, findet ihr da drin. Ich frage natürlich auch immer, wie Markus das auch gesagt hat, was ist dran für den Gottesdienst? Welches Thema soll ich machen? Der Vorteil ist, wenn man in zwei Gemeinden predigt oder beziehungsweise ich predige auch noch in anderen Gemeinden, in Wangen zum Beispiel regelmäßig, dass man ja auch immer eine alte Predigt nehmen kann, die man schon in Memmingen gehalten hat. Oder, und ich mache das auch öfter, vielleicht aus Bequemlichkeit oder einfach, weil es nahe liegt, weil mich ja Themen beschäftigen, auch die einfach auf meinem Herzen liegen und die ich nicht nur mit der Gemeinde Memmingen, sondern auch hier mit euch teilen. Es ist nicht immer so, ich halte nicht immer dieselben Predigten hier wie in Memmingen. Aber auch heute möchte ich euch eine Predigt weitergeben, die ich auch vor einigen Wochen oder vor 2 Monaten circa in Memmingen gehalten habe. Ich habe auch noch eine Bestätigung bekommen, habe dann gefragt, Gott, ist das wirklich dran oder was ist überhaupt dran? Mich beschäftigen viele Themen zurzeit. Und dann habe ich in der Bibel einfach eine Bestätigung bekommen, mein Auge fiel auf Psalm 24, mach die Tore weit, steht es dort 2-mal. Ja, und für mich war das eine Bestätigung, auch mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich mache euch Raum oder ich schaffe euch Raum. Ich möchte euch Aufbruch schenken. Ich möchte, dass ihr das gute Land einnehmt, das Gott für euch bereithält, wie wir es auch eben gesungen haben. Die Inspiration für die Predigt kam aus verschiedenen Seiten. Ich spüre irgendwie innerlich seit einiger Zeit in mir, aber ich spüre es jetzt nicht nur in mir, ich spüre es auch sehr stark in Memmingen, in der Gemeinde. Hier habe ich jetzt zu Babenhausen, muss ich sagen, nicht so viel Bezug, dass ich das sagen kann, ob das auch hier ist, aber ich spüre irgendwie eine geistliche Aufbruchsstimmung. So, als wenn Gott sagt, ich möchte einfach nochmal ganz was Neues beginnen oder euch uns in neue Dimensionen hineinführen, des Glaubens, neue Dimensionen meines Wirkens, meines Geistes. Du hast es ja eben auch gesagt in der Einleitung, ja, wir geben uns vielleicht zu schnell auch zufrieden mit dem, wie es ist und wie es eben auch nicht ist, wie es sein könnte, wie die Bibel es beschreibt, aber wie es sich dann eben doch nicht so darstellt in unserem Leben. Aber ich glaube, Gott möchte uns schon den Blick schenken, dass noch mehr möglich ist und dass er noch mehr für uns bereithält. Eine der Inspirationen war eine Prophetie aus der Elia-Liste. Ich habe es hier, glaube ich, auch schon erwähnt, dass ich sie regelmäßig lese. Man kann sie abonnieren. Das ist ein prophetischer Dienst, der prophetische Eindrücke über E-Mail verschickt. Und diese Prophetie war vom 28. Februar 2019. Ich schaffe euch Raum und ich nehme auch darauf Bezug. Ich wurde auch daran erinnert an das Gebet des Jabes. Kennt von euch jemand das Gebet des Jabes? Ja, genau, das wissen einige. Also das kam mal vor einigen Jahren Es ist ein Bibelzitat, Herr segne mich und erweitere mein Gebiet. Vor einigen Jahren kam es mal sehr stark in die christliche Szene durch Bruce Wilkerson, der darüber ein Buch geschrieben hat, der sehr viele persönliche Erlebnisse gemacht hat mit diesem Gebet, andere damit inspiriert hat, dann dieses Buch geschrieben und das war so eine richtige Bewegung, die daraus entstanden ist. Herr segne mich und erweitere mein Gebiet. So eine Gebetsbewegung, eine Glaubensbewegung, die er durch dieses kleine, einfache Gebet in Gang gesetzt hat. Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Lege deine Hand auf mich und halte Schmerz und Unglück von mir fern. Gott möchte uns in das gute, verheißene Land führen. Er möchte uns mehr Raum schaffen. Er möchte uns Aufbruch schenken. Heraus aus der Sklavenmentalität. Das war etwas, was ich jetzt so in der Predigt in Memmingen nicht so drin hatte, was mir jetzt in der Vorbereitung für heute besonders kam, so dieser Auszug aus Ägypten, der Einnahme des verheißenen Landes im Alten Testament, das, was Gott vorhergesagt hatte, ich will euch ein neues Land geben, ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließt, dem ging eine lange Zeit der Sklaverei voraus, 400 Jahre. Das Volk Israel war versklavt worden von den Ägyptern. Und hatte vielleicht auch schon ein Stück weit diese Verheißung, die sie ja schon lange vorher bekommen hatten, dass dieses Land, das Land Kanaan, ihnen gehören sollte. Das hatte Gott ja schon Abraham gegeben, diese Verheißung. Das hatten sie vielleicht schon ein Stück weit vergessen. Aber Gott hatte seine Verheißung nicht vergessen. Gott vergisst keine Verheißung, die er dir gegeben hat. Und wenn du dir schon mal eine aufgeschrieben hast in dein Tagebuch oder sonst wohin, dann erinnere dich daran, wenn sie noch nicht eingetroffen ist, Gott hat sie nicht vergessen. Selbst wenn du sie vielleicht vergessen hast, grab sie wieder aus. Erinnere dich daran, an das, was Gott dir versprochen hat. Erinnere dich aber nicht nur an deine persönlichen Verheißungen, sondern erinnere dich überhaupt an die Verheißungen Gottes, die in der Bibel stehen, weil sie sind Ja und Amen in Jesus Christus. Alle Verheißungen sind für uns wie ein Schatz, den wir heben dürfen. Alle Verheißungen der Bibel, auch die an das Volk Israel, weil wir sind durch unseren Glauben eingepfropft in den Ölbaum, wie ein wilder Zweig. Also auch eingepfropft in die Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und wir dürfen sie für uns nehmen. So, durch die Verheißungen werden wir verwandelt. Im Petrusbrief heißt es, er hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Diese Verheißungen sind so wichtig, dass wir uns daran erinnern, sie nicht vergessen, sie studieren, sie für uns in Anspruch nehmen, sie proklamieren, sie ausbeten, unseren eigenen Namen einsetzen und sie in Anspruch nehmen für uns. Erst dadurch können wir das Land einnehmen und in dieses gute, verheißene Land kommen. Aber das Problem ist, ich denke auch bei manchen Christen, ähnlich wie es damals war, auch im Volk Israel, dass in uns so eine Sklavenmentalität ist. Ist alles so schwer. Und was wird da noch kommen? Was kann da noch kommen? Wir arbeiten uns ab, wir mühen uns ab, wir beten. Und was passiert? Und wir haben manche haben vielleicht so eine Sklavenmentalität. Wir müssen nur ackern und schuften und rackern für Gott. Und rauskommen tun trotzdem nicht viel. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit aus der Enge des Herzens kommen kann. Oder dass mit der Zeit bei manchen auch sich das Herz wieder verengt. Es ist vielleicht mal weit geworden bei der Bekehrung, aber dann im Laufe des Lebens durch Enttäuschungen, durch Dinge, die vielleicht nicht so eingetroffen sind, wie wir sie uns gewünscht haben, wird das Herz wieder eng. Manchmal auch hart. Und da möchte uns Gott herausführen aus dieser Sklavenmentalität. Ich habe euch nicht einen Geist der Sklaverei gegeben, sagt er im Römerbrief, sondern einen Geist der Kindschaft, in der wir rufen, aber lieber Vater, Papa, wie wir gesungen haben, du bist so gut zu uns. Ein Vater gibt seinen Kindern gute Gaben. Und dass wir wieder neu mit Glauben aufbrechen, innerlich aufbrechen, neu mit Glauben beten. Wir sorgen uns auch viel zu viel. Was könnte alles kommen? Was könnte alles passieren? Was könnte alles nicht passieren? Ich könnte ja beten und es könnte sich nicht erfüllen. Also bete ich lieber gar nicht. Könnte ja nicht eintreffen. Bete um Heilung für jemanden. Aber es kann ja sein, es sind schon so viele, haben schon für Kranke gebetet und sie sind nicht gesund werden. Also versuche ich es gar nicht erst. So viele haben schon Enttäuschungen erlebt für ihre Gebetslisten und deswegen lasse ich lieber gleich ganz sein. Und wir sorgen uns stattdessen. Jemand sagte, den Vers habe ich gelesen, ich weiß nicht, von wem er stammt. Sorge ist das Gespräch mit sich selbst über Dinge, die man nicht ändern kann. Sorge ist das Gespräch mit sich selbst über Dinge, die man nicht ändern kann. Glaube ist das Gespräch mit Gott über Dinge, die er ändern kann. Fand ich gut. Sorge ist das Gespräch mit sich selbst über Dinge, die man nicht ändern kann. Glaube ist das Gespräch mit Gott über Dinge, die er ändern kann. Und ich möchte, dass wir da rauskommen, von hier, von der Seite der Sorge in die Seite des Glaubens. Und Gott möchte das. Statt dass wir uns sorgen, mit uns selber über Dinge sprechen, die wir nicht ändern können, dass wir mit ihm über Dinge sprechen, die er ändern kann. Dass wir herauskommen aus der Einschüchterung vor den Riesen, wie es auch beim Volk Israel war. Sie waren dann raus, haben sich rausführen lassen aus der Sklaverei durch Mose. Dann kamen sie in die Wüste. Aber ihre Mentalität hatten sie immer noch mitgenommen. Ihre Sklavenmentalität. Ihre Sorgenmentalität, ihre Angstmentalität. Und statt voller Glauben in das verheißene Land hineinzugehen und es einzunehmen, haben sie nur die Riesen gesehen. Es wurden Kundschafter ausgesandt. 10 von den Kundschaftern haben gesagt, das ist unmöglich, das schaffen wir nie, lass uns zurückgehen, lass uns hier in der Wüste sterben, wie auch immer, aber reingehen tun wir nicht. Ein Blick des Unglaubens, eine Haltung des Unglaubens, eine Sklavenmentalität. Sie hatten sie mitgenommen aus Ägypten und sie hatten sie nicht abgelegt, obwohl sie schon so viel Wunder erlebt hatten. Sie haben das gesehen, wie Gott das Rote Meer geteilt hatte und die ganzen Wunder, die er schon vorher in Ägypten getan hatte, um den Pharao dazu zu bewegen, dass er das Volk Israel ziehen lässt. Trotzdem steckte es so tief in ihnen. Sie konnten es nicht ablegen oder sie wollten es nicht ablegen. Aber es gab 2, zum Glück, die hatten einen anderen Geist, heißt es. Und ich glaube, Gott möchte uns diesen Geist geben. Möchtest du diesen Geist von Josua und Kaleb? Dann sag doch mal laut Amen. Ich will ihn. Ich will nicht den Sklavengeist. Ich will den Geist von Josua und Kaleb, den Geist des Glaubens. Der Geist Gottes, der das gute Land sehen lässt. Und nicht die Riesen. Nicht das Unmögliche, sondern dass Gott alle Dinge möglich sind. Und diesen Geist brauchen wir immer wieder neu. Und den müssen wir uns schenken lassen. Dazu müssen wir auch manchmal du hast es auch gesagt in Bezug auf die Ehe, heraus aus den Prägungen unserer Herkunftsfamilie. Manche sind schon Christen in zweiter oder dritter Generation, obwohl ja Gott keine Enkel hat und keine Urenkel, sondern nur Kinder. Aber es ist ja schön, sage ich mal, wenn Eltern Christen waren oder schon Großeltern. Aber manchmal übernimmt man Dinge, aber nicht nur im Glauben, Glaubensdinge, sondern überhaupt Dinge aus der Herkunftsfamilie im Umgang mit Dingen. Man ist sich dessen gar nicht bewusst. Und Gott möchte das auch verändern, dass wir uns komplett lösen aus unserer Herkunftsfamilie. Es ist ja auch viel Segen, dass wir den Segen sehen, aber es gibt Dinge, von denen müssen wir uns lösen. Wir gehen anders um. Wir leben anders. Wir sehen Dinge anders. Wir behandeln Dinge anders, als das unsere Eltern getan haben. Wir müssen heraus aus einer Haltung der Resignation hinein in die Haltung des Glaubens. Und das Schlimmste ist, das sagt auch der Apostel Paulus, wenn eine Wurzel der Bitterkeit in Menschen entstanden ist. Wenn Menschen, auch Christen, leider erlebe ich das immer wieder, auch dass Christen bitter geworden sind über Enttäuschungen ihres Lebens. über lange Zeit des Leidens oder Verletzungen, die sie erlebt haben und so weiter. Und dann werden sie bitter. Und das ist schlimm. Für sie selber natürlich, weil es sie trennt von der Gnade Gottes und von all seinen wunderbaren Verheißungen und Absichten. Das kann nicht mehr fließen, das ist eine Wurzel der Bitterkeit, aber nicht nur das. Paulus sagt im Hebräerbrief, passt auf, dass nicht einer unter euch eine Wurzel der Bitterkeit hat in seinem Herzen, weil er damit viele andere verunreinigt. Das sieht man auch im Volk Israel, vielleicht hatten die keine Wurzel der Bitterkeit, diese 10 Kundschafter, aber sie haben das ganze Volk damit verunreinigt, diesen Geist des Unglaubens gestreut. Schlimm. Und eine ganze Generation war dazu verurteilt, 40 Jahre im Kreis zu laufen und konnte das Land nicht einnehmen. Heraus aus Sklavenmentalität, aus der Enge des Herzens, aus der Härte des Herzens, aus dem Geist des Unglaubens, hinein in den Geist des Glaubens, heraus auch aus theologischen Schubladen. Manchmal erlebe ich es auch so, dass, ich habe es auch bei mir selber schon festgestellt, dann liest man irgendwelche Bücher und man studiert die Bibel und man hört bestimmte Predigten und dann sieht man alle Dinge unter so einer, man hat die schon in so eine Schublade reingepackt. In so eine theologische Schublade. Aber es geht nicht um theologische Schubladen. Gott will nicht, dass wir theologische Schubladen haben, sondern Gott möchte uns lebendige Begegnungen mit ihm geben. Das ist das alles Entscheidende. Lebendige Begegnungen mit ihm. Nichts gegen Theologie. Ich betreibe auch Theologie, ich lese auch theologische Bücher und das ist auch wichtig, gerade als Verkündiger oder als Leiter. Aber ich merke, das Entscheidende ist nicht die Theologie, das Entscheidende ist die lebendige Begegnung mit Gott. Meine persönliche, intime Beziehung, die ich mit ihm habe. Daraus schöpfe ich, daraus lebe ich, daraus predige ich, daraus kommt meine Kraft. Und das ist nicht nur bei mir so, wenn ihr das lest, das war bei Jesus so, das war bei dem Apostel Paulus so, alle, die etwas bewegt haben, woraus ist ihre Kraft gekommen? Aus ihrer persönlichen, intimen Beziehung mit dem Vater und aus ihrer persönlichen, intimen Beziehung mit Gott. Aus immer wieder neuen, lebendigen Begegnungen. Dass das Wort Gottes lebendig wurde, dass sie Erfahrungen gemacht haben, dass sie immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Also, Gott will uns Raum schaffen und herausführen aus aller Enge, aus der Sklavenmentalität. Er will uns zunächst mal, bevor wir äußerlich Aufbrüche erleben, will er in uns Raum schaffen. Er will in uns entrümpeln. Entrümpeln. Ich bin auch dabei zu entrümpeln, immer wieder. Manchmal ist es auch so, da entrümpelt man und dann schafft man wieder neues Zeug an und am Ende hat man mehr wieder an Ballast, als was man entrümpelt hat. Aber ich bin inzwischen auf einem guten Weg. Ich schmeiße mehr weg, als dass ich hole. Es gibt also Leute, die schmeißen Sachen weg und dann gehen sie nächstes Wochenende wieder auf den Flohmarkt und holen wieder mehr Zeug. Aber ich will ohne Ballast sein. Ich könnte ja auch, sage ich mal, morgen sterben, wer weiß, ich will es nicht, aber mein Leben ist in Gottes Hand, ich kann mein Leben nicht um eine Elle verlängern oder verkürzen, sagt Jesus, so, wer weiß. Aber ich möchte auch nicht, dass meine Nachkommen, angenommen, jetzt meine Frau und ich würden zum Beispiel zusammen oder ich würde alleine sterben und sie müsste aus dem Haus ausziehen. Es wäre ja furchtbar, wenn sie alleine mit dem ganzen Zeug da sitzen würde. Sie müsste das alleine entrümpeln. Das will ich nicht. Mir war das schon genug bei meiner Mutter, die letztes Jahr gestorben ist. Obwohl das noch einigermaßen, wie soll ich mal, moderat war, sage ich mal. Aber das ist jetzt nur der äußere Bereich. Ich möchte äußerlich entrümpeln, Sachen wegschmeißen, die ich nicht mehr brauche. Man sagt mal, so eine Faustregel, wenn du eine Sache ein Jahr nicht mehr in die Hand genommen hast, dann kannst du sie auch wegschmeißen. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Nur wirklich das Wichtigste. Aber es geht ja nicht um das äußere Entrümpeln in erster Linie, sondern es geht um das innere Entrümpeln, das Entrümpeln des Herzens. Ein reines Herz, wir haben das auch gesungen, ich habe das auch bewusst ausgewählt, das Lied, wirke, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir wirklich ein reines Herz. Alles, was da an falschen Motiven drin steckt, an Unreinheit, an Gier, an Neid, an sexueller Unreinheit, unreinen Gedanken, wirf das raus. Schmeiß es raus. Jesus ist da radikal. Er sagt, reiß, wenn dich irgendwas zur Sünde verführt, dann hack deine Hand ab, reiß dein Auge raus. Damit meint er nicht die Gliedmaßen, sondern er meint das Herz. Wenn das Herz sich von irgendetwas verunreinigen lässt, dann sei radikal, schmeiß es raus aus deinem Leben. Entrümpel in deinem Herzen. Und das muss man immer wieder machen. Schlechtes Denken, negative Gerüchte, die man aufgenommen hat, das ist so, oh, das ist ein schlimmes Thema. Gerüchte, Gerüchteküche gibt es leider auch in christlichen Gemeinden. Hast du schon gehört, was der und der gesagt oder gemacht hat? Keine Kompromisse mit der Reinheit, das Herz entrümpeln. Auch alle Ablenkungen, alle Götzen, die sich irgendwie auf den Thron unseres Herzens setzen wollen, die Stelle von Gott einnehmen wollen. Und ich sag mal, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Hobby sein, das Geld, die eigene Freiheit, die Bequemlichkeit, die Selbstsucht. Letztendlich das Ich muss runter vom Thron des Herzens. Und Gott muss rauf. Wenn wir das neue Land einnehmen wollen, dann muss Gott auf den Thron unseres Herzens. Du regierst. Wir singen das oft, aber ist es so in unserem Herzen? Regiert er wirklich? Darf er bestimmen? Darf er Herr sein über alles? Über unseren Umgang mit Geld? Und wenn wir das sagen, Herr, du darfst der Herr über mein Geld sein, dann wundere dich nicht, wenn er dich prüft und sagt, spende mal mehr, als du je gespendet hast, vielleicht in irgendeine Mission oder gibst einem Armen oder wie auch immer. Dann prüft er dich. Deswegen beten das viele auch nicht. Weil sie das nicht wollen. Aber er wird es prüfen. Meinen wir es ernst mit dem Anliegen, dass er auf dem Thron unseres Herzens stehen soll und dass ihm alles gehören soll? Und dann, wenn wir in uns entrümpeln, wenn wir reinigen, wenn wir Gott auf den Thron unseres Herzens setzen, dann entsteht eine neue Freiheit für neue Begegnungen mit ihm, für neue Erfahrungen der Innigkeit und der neue Gottesbegegnungen. Dann können wir wieder neu schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Dann redet er auch wieder stärker zu uns durch sein Wort, durch Predigten, durch Prophetien. Dann spüren wir, dass wir wirklich mehr drin sind im Lobpreis, dass wir mehr von unserem ganzen Herzen begeistert sind, feurig sind. Dass die Liebe uns ergreift, uns zieht, dass wir voller Leidenschaft werden. Aber dem geht voraus, dass wir entrümpeln müssen. Der Mist muss raus. Der Dreck muss raus. Die Götzen müssen vom Thron runter. Und dann will Gott mit uns auch äußerlich neues Land einnehmen. Und das ist nicht auch dann, selbst wenn wir entrümpelt haben, wenn wir alles gereinigt haben, wenn wir in uns die Voraussetzungen geschaffen haben, ist es immer noch ein Kampf. Das merke ich auch bei mir. Jeder einzelne Mensch, einen einzelnen Menschen zum Beispiel für Jesus zu gewinnen, ist ein Kampf. Das geht nicht so, zack. Das ist oft ein Gebetskampf. Ein Dranbleiben, ein Gott bitten, ein Gott fragen, jemand wieder einladen, um jemand ringen. Jeder einzelne Mensch, jedes neue Projekt, was man startet, das spüre ich bei uns, in Memmingen in der Gemeinde, jedes neue Projekt, das du startest, wenn du Veränderungen vornehmen willst, wenn du vorwärts gehen willst, das ist ein Kampf. Da gibt es viele Widerstände. Da gibt Leute, die wollen das gar nicht. Die finden es viel schöner, wenn alles beim Alten bleibt. Wenn alles so gemütlich bleibt, wie bisher. Und man hat sich eingerichtet. Und neue Dinge sind unbequem manchmal. Das heißt, es ist ein Kampf, wenn man vorwärts gehen will. Und das war auch im Volk Israel nicht anders. Vielleicht war es in der Wüste ganz schön. Immerhin haben sich die Schuhsohlen noch nicht mal abgelaufen, 40 Jahre lang. Und Manna jeden Morgen, was man nur aufsammeln musste, hatte ja auch eine schöne Seite. Und dann kann man sich so einrichten. Und das völlig aus dem Auge verlieren, dass Gott eigentlich was anderes vorhat. und noch mehr und was Besseres. Und dann muss man, ich glaube, das ist im Wesentlichen dann, wenn man entrümpelt hat und aufgeräumt hat und diese Sklavenmentalität abgelegt hat und sich erfüllen lässt vom Geist, mit dem Geist des Glaubens, dann ist es in erster Linie ein Gebetskampf. Wir müssen die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat und die Gott uns als Gemeinde gegeben hat, uns persönlich gegeben hat, proklamieren im Gebet. Wir müssen sie aussprechen. Und wirklich im Gebet proklamieren. Da willst du mit uns hin. Und du wirst mit uns nicht stehen bleiben. Du hast uns wunderbare Verheißungen gegeben. Du gehst mit uns vorwärts. Du gibst uns das verheißene Land. Babenhausen soll gerettet werden. Die Menschen sollen aufwachen aus ihrem geistlichen Schlaf. Wenn ich morgens, gehe jeden Morgen die Hunderunde und abends auch mit meinem Hund. Und am Ende, am Anfang gehe ich so ein bisschen durch die Natur, Tulpenallee und diese kleine Runde hinten in Volkratshofen. Und dann am Ende gehe ich durch den Ort wieder zurück, durch Volkratshofen. Und dann proklamiere ich, und zwar über jedes Haus. Sei erweckt, Geist Gottes, komm über dieses Haus. Und ich kenne viele Familien mit Namen, ich kenne manches von ihren Situationen auch. Und dann bete ich und proklamiere hinein in ihr Leben, was Gott vorhat zu tun. Und das erfüllt mich mit Freude. Ich sehe jetzt noch nicht so viel, wir sehen schon Dinge, aber ich sehe noch nicht so viel, aber ich höre nicht auf. Es ist ein Gebetskampf. Ich rufe die Herrschaft Gottes aus über meine Ortschaft, über meinen Nachbarn. Wenn ich weiß, jemand ist arbeitslos, schenke ihm neue Arbeit, aber lass ihn auch erkennen, dass es deine Hand ist. Und so weiter. Lass dich führen. Ich bete vielen Sprachen. Ich proklamiere, was Gott vorhat. Nicht nur in meinem Leben, auch in dem Leben von anderen Menschen. In dieser Prophetie stand, erhebt euch aus eurer, vom 28. Februar, ihr könnt die übrigens runterladen. Ihr könnt sie bestellen bei Elia-Liste, könnt euch einloggen, da sind alle Prophetien auch der letzten 3 Jahre, könnt ihr da nachlesen. Aber ihr könnt auch gerade diese Prophetie fand ich wirklich so wichtig für uns, gerade für unsere Zeit. Die könnt ihr auf der Homepage von Memmingen, von der Friedenskirche runterladen. Da ist sie unter Aktuelles, steht sie zum Download. Und da stand drin, erhebt euch aus eurer Kargheit. Aus dieser, ja, ist ja auch eben ein Stück Kargheit heißt, es ist trocken. Trocken geworden im Glauben und es passiert nicht viel. Erhebt euch aus eurer Kargheit. Seht jetzt aus im Glauben. Gebete, seht das Wort Gottes aus, seht das Evangelium auf jede nur mögliche Art und Weise. Auf jede nur mögliche Art und Weise. Paulus, ich habe vor kurzem Timotheusbrief gelesen, er ermutigt, auch Timotheus war ein bisschen eingeschlafen, er sagt zu Timotheus, fach wieder an, die Gaben, die dir gegeben worden sind. Fach sie wieder an. Werd nicht müde. Sei ein Streiter für das Evangelium. Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Egal, ob sie Leute hören wollen oder nicht. Sähe, geh raus. Nimm diesen Geist des Glaubens wieder ein. Lass dich nicht einschüchtern und vieles andere. Auf jede nur mögliche Art und Weise das Evangelium predigen. Und es wird passieren, wenn wir diese Schritte gehen, dass wir vieles erleben werden. Ich bin fest davon überzeugt. Wir werden in der letzten Zeit, und ich bin überzeugt, dass wir in der letzten Zeit leben, in der Endzeit, nicht nur erleben, dass viele vom Glauben abfallen und dass die Lieblosigkeit überhand nehmen wird und die Verwirrung und der Satan und der Antichrist immer mehr Raum gewinnen wird, sondern wir werden auch gewaltige Erweckungen erleben. Das beschreibt auch die Bibel. Gewaltige Erweckungen. Und ich bin überzeugt, dass wir daran Anteil haben können und sollen. Für uns ganz persönlich Erweckung in uns selber, in unserem eigenen geistlichen Leben, aber auch Erweckung unserer Gemeinden. Ein ganz neues Wirken des Geistes. Viele Menschen, die noch zum Glauben kommen, das werden wir erleben in der Polarisierung oder auch in der Zunahme des Widerstands und des Drucks, der auf uns als Gemeinde kommen wird. Das wird auch bestimmt auch zunehmen. Aber wir werden gewaltige Dinge, wenn wir diese Schritte gehen und wenn wir diesen Weg gehen, dass wir das gute Land einnehmen und das Beten, Herr, segne mich, erweitere mein Gebiet und auch die Voraussetzungen dafür schaffen, die ich jetzt eben auch mit euch geteilt habe, dann werden wir wunderbare Dinge erleben. bin 100% davon überzeugt. Und wir werden Wunder erleben, die Gott tut, wie das Volk Israel, als sie dann ausgezogen sind. Sie haben nochmal eine Teilung erlebt, nicht des Roten Meeres, sondern dann des Jordans. Dann haben sie erlebt, wie die befestigten Mauern von Jericho gefallen sind und viele andere Wunder, die Gott getan hat bei der Einnahme des Landes. Aber vieles war auch wirklich ein ganz harter, mühsamer, militärischer Kampf. Gott hat nicht nur einfach alles so nur durch Fingerschnippen in ihre Hand gegeben. Sie mussten wirklich was tun. Und dann mussten sie das Land bebauen und sie mussten das Land bewässern und so weiter. Wie auch jetzt, als das Volk Israel wieder zurückgekommen ist und die Staatsgründung Israel stattgefunden hat im letzten Jahrhundert, 1948. Das war erstmal auch ein sehr karges Land. Aber was sie daraus gemacht haben, aber es war viel Arbeit. Bis heute. Aber sie haben die Arbeit nicht vermieden oder sind dem nicht aus dem Weg gegangen. Wir müssen, wenn wir das wollen, dann müssen wir es aus einer ganz engen Beziehung zu Jesus heraustun. Aus einer ganz innigen und engen Beziehung. Wir müssen hineinsteigen in seine Güte, in seine Gnade, schmecken, wie freundlich der Herr ist, schmecken und sehen. Und dann wird Altes verblassen, auch alte Sünden, alte Gefühle von Verlassenheit, von Scham, von Demütigung. Gott wird uns vorausgehen und er wird uns führen. Ich habe noch so ein paar Bibel-Lesezeichen mitgebracht, die hat meine Tochter mir geschenkt und ich habe sie jetzt mehrfach bestellt. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal erwähnt, dass ich es oft benutze. Wenn wir dieses verheißene Land, das neue Land einnehmen wollen, und dann müssen wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Und das, ich habe nicht jetzt für jeden eins mitgebracht. Ich möchte auch nur, dass diejenigen eins mitnehmen, die wirklich sagen, ich habe heute die Entscheidung getroffen oder mir steht fest, ich bin dabei, ich werde alles einsetzen. Dass die sagen, ich werde das auch lesen, täglich. Ich lese es täglich. Ich lerne die Verse auswendig, es sind ungefähr 30 Verse hier draus, weil 30 Bibelverse, die uns zeigen, wer wir sind in Jesus, was unsere Identität ist. Das müssen wir haben, unsere Identität des Glaubens, wer wir in Christus sind, das sind Verheißungen. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt, sage ich mal, der Verheißungen, die wir bekommen haben. Aber allein die schon haben so eine Power. Und ich lege sie hier aus. Und ihr müsst hier nach vorne gehen und sie euch abholen. Und sagen, ich will das. Ich will vorangehen. Ich will das Land einnehmen. Halleluja. Beten wir noch zum Abschluss. Stehen wir auf dazu. Das ist auch mal ein gutes Zeichen, Herr. Danke. Danke für dein Wort, danke für all deine Verheißungen, die du uns gibst. Danke, dass sie Ja und Amen sind, von Anfang bis zum Ende. Auch die Verheißung des Volkes Israel, weil wir eingepfropft sind, auch als gläubige Heiden in den Ölbaum, in die Verheißungen Israels. Du hast uns eingepfropft, du hast uns den ganzen Reichtum geschenkt, deine Verheißungen, im Alten und im Neuen Testament. Und dazu gibst du uns noch persönliche Worte der Prophetie und prophetische Worte, die auch jetzt fließen durch den prophetischen Geist an deine Gemeinde und an dein Volk. Danke, Herr, für diese Fülle, für diesen Reichtum. Und Herr, wir beten, Herr, darum, dass du uns ein offenes Herz gibst, ein weiches Herz, dass wir durch deine Gnade in der Lage sind, zu entrümpeln, rauszuschmeißen, was nicht reingehört, was weg muss in unserem Leben, dass wir durch deine Gnade bereit sind, und alte Dinge hinter uns zu lassen, auch mutig zu beten, wirklich Götzen von dem Thron unseres Herzens zu schmeißen, alle Bequemlichkeit, alle Selbstsucht, das Ego einfach runterzuschmeißen vom Thron unseres Herzens. Und dich immer wieder neu draufzusetzen. Jeden Morgen, jeden Tag und vielleicht mehrfach am Tag. Herr, hilf uns dabei. Schenk uns diese Entschlossenheit da drin, Herr. Weil nur so werden wir wirklich hineinkommen in dieses gute Land, was du für uns hast. Und du hast Gutes vorbereitet, Wunderbares. Ich denke, dass dieses Wild, und das habe ich jetzt auch auf dem Herzen, dass dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, dass Gott sagt, dieses Wort, ich gebe dir ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das ist für dich. Gott spricht das zu dir, gerade jetzt. Komm mal raus, erhebe dich aus deiner Kargheit. Ich spüre, wie das für einige hier ein prophetisches Wort ist, ein Rema-Wort heute in dein Herz. Erhebe dich aus deiner Kargheit. Komm heraus aus deiner Trockenheit. Sieh, dass da ein Land für dich bereit liegt, in dem Milch und Honig fließt. Neue, lebendige Erfahrungen der Güte und der Gnade Gottes. Neue, lebendige Begegnungen, in der durch die deine Leidenschaft und deine Liebe neu erweckt wird.